Hubertus.
Yes.
Wie geht's? Wie geht's? Wie steht's?
Gut. Ich gewöhne mich langsam an meinen chronischen Schlafmangel. So langsam fängt mein Körper an, einfach alles eine Etage tiefer zu machen.
Cool.
So, das ist jetzt weiß ich, wie sich die Leute fühlen, die immer glauben, dass sie fit sind, ne, aber die dann einmal irgendwie ihren Schlaf reparieren, ein bisschen Magnesium nehmen und dann checken, ah, okay, krass, so fühlt sich fit sein an. Jetzt merke ich, wie die Etage drunter wieder ist.
Ja. Hart. Aber so ist es, mein Lieber. So ist es. Alles im Leben hat irgendwie seine Investition, ne?
Yes. Was geht bei dir?
Wenn man was will. Ach, nichts. Alles gut bei uns. Shenglong hat einen guten Schlaf. Dementsprechend habe ich auch einen guten Schlaf. Manchmal bellt er, wenn irgendjemand irgendwo vorbeiläuft. Dein
Hausmeister, ne?
Na genau. bei Shenglong ist es so, ich wohne in einem Haus, da sind noch irgendwie so 10 Parteien oder so. Keiner hat das Recht, dieses Haus zu betreten, nicht mal die Mieter so quasi. So reagiert Shenglong, wenn er irgendeinen Mucks hört so. Und manchmal bellt er so hart mit seinem, so laut und hart mit seinem Organ. Ey, ich erschrecke mich voll oft, ne? Und ich krieg dann auch so, oh, Shenglong, Mann, Alter. Und ja, man sieht es.
Ich muss mal sagen, ich mag den Geräusch, den du machst, wenn du dann
schnauzt. Wenn du dann wortwörtlich dein Schnauz hältst, ne? Alter. Fun Fact, wusstest du, dass man bei Hunden einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal im Jahr, die Analdrüsen quetschen muss?
Ich wusste, dass man es macht. Ich wusste nicht, dass man es machen muss. Aber meine Schwiegereltern haben einen kleinen Dackel und da ist irgendwie auch öfters Thema. Und ja, aber ich habe mich jetzt noch nicht weiter mit dem Ding beschäftigt, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, vielleicht kannst du das beim Super Saiyajin Modul 3, da besprechen wir das.
Okay. Ja.
Interessanter Fun Fact.
Apropos Modul, wir müssen jetzt auch mal langsam gucken, je nachdem, wenn es hier, weil jetzt haben sie zum Beispiel in Baden-Württemberg die 3G-Regeln für den Einzelhandel komplett jetzt weg.
Wie weg? Weg. Das heißt, auch Ungeimpfte können jetzt rein.
Kann jetzt sein, dass ich mich hier komplett aus dem Fenster lehne, aber das habe ich gestern gelesen, ja.
Okay. Oh, da wir jetzt ungeimpft und 3G gesagt haben, werden wir von Spotify komplett
direkt. Mit Joe Rogan zusammen aber. Wir sind in guter Gesellschaft. ja, aber dann müssen wir mal gucken hier, dass wir mal den Workshop machen. Ne? Ich kriege auch immer öfters mal Anfragen auf Instagram, so was da jetzt
Daniel, ist. Sehr gerne. Ich hab da nur ein bisschen, einfach nur, was sowas betrifft, so Projektanfragen bei dir, muss ich ehrlich sagen, einfach Respekt vor dem aktuellen Zustand mit dem Kind und so. Ich weiß nicht, ob deine Frau d'accord ist, wenn du einfach mal so ein Wochenende dich wegdüst so, weil ich hätte das dann auch verbunden vielleicht mit einem Wochenende, wo wir auch hier ein Fotoshooting machen für Fitness und Palaver. Ich dachte
für den Erotik-Kalender, weil das müssen wir auch noch machen.
Den auch? Den Pirelli? Ja. Machst du beim Pirelli oder Michelin-Kalender mit? Oder
ja, so? Beide.
Beide, cool, sehr gut. Ja. Ich habe auch voll die abgefuckte Idee für Fitness und Palaver als Cover. Ich habe so eine abgefuckte Idee. Sag das hier jetzt nicht, weil ich wirklich Angst habe, dass mir jemand diese Idee klaut. Wie dem auch sei, ganz kurz aus dem Kontext gerissen, Leute, wenn ihr schon gerade zuhört, eine Bitte, könnt ihr uns bitte eine Bewertung dalassen, jetzt auf Spotify, einfach nur unten im Kanal auf 5 Sterne, wenn es geht, weil 4 und 3 Sterne funktioniert irgendwie bei uns nicht. Und das wäre schon mal vorab ganz lieb. Und gerne auch bei uns im Spotify-Kanal unten, beziehungsweise in der Podcast-Folge gibt es immer eine Umfrage, ja, wie ihr die Folge fandet und ob ihr was ergänzen könntet. Wir wären euch sehr dankbar dafür. Danke fürs Zuhören, ciao. Also ich würde, wenn dann das wirklich so März planen, ich denke ein Monat Vorlaufzeit bei deiner Interaktion und bei den Followern, die du hast, würde reichen auf jeden Fall. Und bei
6 ist in der Regel, ja, also 4 ist Minimum in der Regel, also aus Erfahrung, 6 Wochen sind schon ganz gut.
Ja, und Early Bird, weiß nicht, ob wir sowas machen oder...
Ja, besprechen wir dann, auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, dass wir dann mal schauen, dass wir das da irgendwie mal... Ich sage immer so, ja, wir müssen halt auf die Corona-Regeln jetzt warten.
Das Ding ist, wenn Training...
Ich mache kein Seminar mit Maske so von
Geld. Nein, das machen wir sowieso nicht, Digga. Hier, also bei uns hier in Köln ist ja so, hier ist halt 2G+, gerade, für sportliche Kurse, Veranstaltungen und so weiter. Wenn wir einen Workshop machen, gilt das wiederum als so eine Mischveranstaltung. Aber du musst keine Maske tragen, weil Lauterbach ja gesagt hat, irgendwie, ja, da man beim Sport keine Maske tragen sollte, weil es halt eben nicht förderlich ist, sogar kontraproduktiv, gilt jetzt die 2G-Plus-Regel. Also du musst hier keine Maske tragen. Also ich habe noch nie, und das sage ich hier ganz offen, in meinem Gym seit 2 Jahren Maske getragen. Noch nie, weil ich einfach auch, ne, aufgrund der Situation 1-zu-1-Training und so weiter sinnfrei finde und auch rechtlich keinen Zwang sehe, da einen zu tragen. Die meisten Coaches, die das machen, ohne Scheiß, machen das nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie glauben, sie müssen es und weil sie unsicher sind, was sie müssen und nicht müssen. Und ich bin ja so ein kleiner Anwalt, ich informiere mich hier richtig, richtig, richtig gut und auch wortwörtlich, das heißt auch die Formulierung ziehe ich mir gut rein, um dann auch daraus natürlich die Interpretationsmöglichkeiten auch rauszuziehen, zu sagen, okay, aha, muss ich jetzt eine Maske tragen oder nicht? Oder mache ich das, weil ich denke, ich muss es oder ich bin unsicher? Und viele Coaches machen das, weil sie einfach unsicher sind, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja gut, man muss auch sagen, dass auch die Leute, die die Regeln machen, ja nicht mehr wissen, wie die Regeln sind, weil es ist ja alle 3 Tage verändert. Also heute ist es so, morgen ist es so.
Digga, Inzidenz von 1000 sind wir schon, Alter. Weißt du, letztes Jahr wäre Inzidenz 30, durftest du nicht mal deine Dingsmutter angucken, quasi. Und jetzt sind wir bei Inzidenz 1000. Gangbangs sind erlaubt in der Öffentlichkeit, quasi. Ja, das ist, naja, whatever. Scheiß auf das Thema. Was viel Wichtigeres ist, Daniel, du machst ja viel Trainingspläne und du hast ja auch ein System hinter deinen Trainingsplänen und vor allem so ein Selbstläufer-Ding. Also sollte die Frage eher Daniel-dominanter sein. Wenn ich dich frage, als jemand, der kein Trainer ist, gar keine Trainingslehre hat und einfach nur ein bisschen trainiert oder Workouts macht, wie erstelle ich meinen eigenen guten Trainingsplan? Kann man so eine Frage eigentlich beantworten? Also kann man da überhaupt... selbst erstellen.
Grundsätzlich ist es so, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, einen Trainingsplan zu erstellen. Also auch hier muss man sagen, verschiedene Wege führen nach Rom. Manche schneller, manche langsamer. Und auch deshalb ist es hier natürlich immer sinnvoll, jemanden an der Seite zu haben, der einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat. Weil wenn ich mir jetzt Leute anschaue und die sagen, Daniel, ich will in Zeit Y Ziel X erreichen, dann schaue ich mir das natürlich an und dann wähle ich die entsprechende Strategie, die optimal für diese Person ist. Wenn jetzt aber eine Person sagt, okay, ich würde das gerne selber machen, gebe ich verschiedene Punkte an, an denen man sich entlanghangeln kann. Ne? Zum einen, du hast ja verschiedene Trainingsparameter. So Sachen wie Übungsauswahl. Ne? Also welche Übungen kommen denn überhaupt in den Plan? Und dann auch die Reihenfolge. Dann hast du natürlich so Sachen wie Sätze, Wiederholungen, Tempo, bla 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 bla. Und da muss man halt einfach natürlich schauen. Ich meine, viele Leute, die würfeln, und das sehe ich wirklich tagtäglich, also ich kriege ja auch eigentlich täglich Trainingspläne geschickt, ne, von Leuten, die sagen so, hey Daniel, ich habe hier was hier erstellt, kannst du mal drüber gucken. Und es ist halt wirklich random einfach Übungen in den Plan geworfen. Random Wiederholungszahlen, random Satzzahlen, random Pausenzahlen. Das ist einfach halt, ja, ich glaube, ne, dieses klassische 3x10, 90 Sekunden Pause oder 60 und das für dann 13 Übungen drin. Also weil sie einfach jetzt zum Beispiel die
wie viele Übungen?
13 Übungen. Okay. Ja, weil du dann zum Beispiel einfach sagst, okay, ich mag die Übung, also die Leute nehmen es ja dann irgendwie diese ganzen Übungen, die sie einfach auf Instagram sehen und sagen, oh, die finde ich alle geil, die will ich alle machen und die schmeiß dann zusammen. Aber wir teilen ja Training in erstmal in verschiedene Zyklen auf, wenn wir ein Ziel haben. Ne? Das heißt, wir müssen ein Ziel definieren und dann planen wir einen sogenannten Makrozyklus. Das können jetzt zum Beispiel, so mache ich das, 16 Wochen sein. Ne? Und dann haben wir unseren Mesozyklus. In dem Mesozyklus brechen wir diese Ziele nochmal in kleinere Ziele. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt 16 Wochen Makrozyklus haben, dann haben wir 4 Mesozyklen, die 4 Wochen sind. Ne? Das heißt, 4 plus 4 plus 4 plus 4 ist 16. Und dann haben wir einen Mikrozyklus. Und den teilen wir auch nochmal. Also das heißt, wir brechen hier nochmal dann den Zyklus quasi in Wochen ein. Ne? Und wichtig ist erstmal hier, dass wenn wir schnellstmöglich und effizient von A nach B kommen wollen, dass halt hier alle Zyklen aufeinander aufbauen. Jetzt im Mikrozyklus ist das nicht so wichtig, weil das wird eine Trainingsphase sein, aber Trainingsphase 2 muss auch oder sollte auf Trainingsphase 1 aufbauen und nicht einfach irgendwas sein. Ne? Mhm. Also das heißt einfach, wichtig, dass wir da eine Sinnhaftigkeit haben, ne? Weil auch wie wir den Trainingsplan erstellen, das heißt, wir müssen hier beachten, wie managen wir Müdigkeit und Regeneration und Progression. Ne? Und da ist einfach schon mal wichtig, dieses gesamte Bild vor Augen zu haben. Ne? Und da, also auch bei Trainern ist das ja schon mal meistens einfach nicht gegeben, ne? Weil Trainer auch sagen, oh, ich mache mal ein bisschen hiervon, ne? Aber auch zum Beispiel die Intensitäten von Phase zu Phase müssen aufeinander abgestimmt sein. Das heißt, wenn ich von Trainingsphase 1 zu Trainingsphase 2 zum Beispiel gehe, dann haben wir hier einen Intensitätsswitch von zum Beispiel 8-18%. Das heißt, das Trainingssystem muss dann einfach eine gewisse Intensität haben oder einen Sprung haben, damit wir hier wieder andere Trainingsreize verwenden.
Mhm. Definierst du das Trainingssystem auch mal? Also je nachdem, es gibt ja Menschen, die gehen, also verschiedene Variablen an Trainingsintensitäten zu integrieren. Es gibt ja Menschen, die machen das mehr über die Arbeitsvolumen, um die Arbeitskapazität irgendwie zu erhöhen. Oder sagst du wirklich, nee, ich will wirklich die Intensität im Sinne von innerhalb der Sätze in Belastungen, also in Widerständen. Wie definierst du da, also jetzt für den Laien?
Wie ich Intensität definiere?
Ja, genau, wie du die Intensität definierst. Machst du es anhand der, okay, ich baue mehr Arbeitsvolumen ein, ne? Weil viele denken ja, okay, in der nächsten Trainingsphase soll es intensiver werden, also mache ich einfach zwei Übungen mehr. Also ist das für dich schon Intensität oder ist das eher Arbeitskapazität? Also was?
Nee, das ist Volumen.
Ja.
Ne? Okay, wir haben jetzt hier einige wichtige Punkte. Also zum einen Intensität und da zum Beispiel sehen wir sehr, sehr häufig den Fehler, dass Leute Anstrengung mit Intensität verwechseln. Intensität machen wir messbar anhand unserer maximalen möglichen Leistung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Wiederholung 100 Kilo Kniebeugen kann, dann muss ich ja meine Intensität hieran messen. Und dann zum Beispiel viele Leute glauben, okay, wenn ich jetzt 40 Bodyweight Squats mache, à la Pamela Reif Style, dann ist es natürlich scheiß anstrengend, aber es ist tatsächlich sehr, sehr low intensity. Mhm. Weil gemessen an dem, was ich maximal machen kann, haben wir eine sehr große Distanz, ne, oder Differenz vielmehr. Das heißt, wir müssen halt, und deshalb macht es bei, also deshalb zum Beispiel mache ich die Trainingspläne auch nicht unbedingt am 1RM fest, weil, also an dem Repetition Maximum, das heißt, dass ich für eine Wiederholung machen kann, denn erstmal, um das messen zu können, musst du ja schon ein recht gutes Level haben.
Stimmt. Ne?
Das heißt, also keiner, der unter einem Jahr Training gemacht hat, der geht jetzt hin und macht mal einen Maximalkrafttest für Kniebeugen, Bankdrücken und so weiter. Ja. Das heißt, ich brauche einfach eine gewisse Trainingserfahrung. Und dann auch hier können ja die Tests variieren. Ne? Sagen wir mal, ich teste mich in einer Woche, wo ich wirklich gut drauf bin, schlaf gut, ich habe keinen Stress, bla bla bla. Ist mein Maximum ein anderes, als wenn ich mich in einer Woche teste, wo ich nicht so gut drauf bin.
Ja.
Und dann, also weißt du, was ich da, oder wie ich den Leuten sage, dass sie ihre Intensität messen sollen, ist halt eben dieses RPE oder AER-Modell. Also RPE steht für Rate of Perceived Exertion, das heißt quasi die empfundene Anstrengung sozusagen, der Grad der empfundenen Anstrengung, oder halt Reps in Reserve, das heißt Reps, also wie viel Wiederholung ich noch im Tank habe sozusagen. So, und da wissen wir,
das ist beides schon mal ein guter Ansatz, weil da kann der Athlet aus seinem subjektiven Empfinden sagen, hey, dies, das, ganz weil genau. Bei One Rep Max muss man halt rechnen, also messen, rechnen, das ist halt viel zu komplex, irgendwie,
ja,
auch.
Ja. Genau, und deshalb hier kann ich dann auch einfach auf täglicher Basis quasi evaluieren, ne? So, weil zum Beispiel Montag wird mein RPE 8 vielleicht ein bisschen anders sein als am Donnerstag, ne? Aber trotzdem gucke ich einfach, dass ich meine Anstrengung an mein Level sozusagen anpasse.
Mhm.
Und hier wissen wir, dass wir halt einfach, um einen Muskelaufbaureiz zu setzen, wenn ich jetzt schon etwas fortgeschrittener bin, ungefähr ab 70% aufwärts der Intensität haben muss. Wenn ich ein Anfänger bin, komme ich mit deutlich weniger davon, aber ansonsten muss ich halt wirklich gucken, dass ich meine notwendige Intensität erreiche. Mhm. Und auch hier ist es ganz, ganz wichtig, sich vorzustellen, dass wenn ich jetzt überlege, okay, was ist mein, ich trainiere jetzt ein RPE 7, dass jemand neben mir mit einer Pistole steht und der mir die an den Kopf hält, weil viele Leute sagen halt, ja, RPE 7, wenn es so ein bisschen anstrengend wird. Aber das ist auch zum Beispiel das, was ich häufig im Personal Training sehe oder auch bei Workshops, dass wenn man mal richtig dahinter ist, dass die Leute deutlich, deutlich mehr bewegen können. Die Leute unterschätzen sich einfach selber und leider tatsächlich Frauen noch häufiger, aber die haben deutlich mehr Power meistens, als sie glauben. Und deshalb muss man da halt eben sich auch ein bisschen dran gewöhnen und auch hier mal sich langsam an das Maximum rantesten, weil sonst hat man ja auch nicht so wirklich die Referenz, okay, wenn ich jetzt noch nicht am Maximum war, wie weit bin ich dann davon weg? Also es ist auch eine Übungs- und Trainingssache. Genau, so jetzt haben wir viel über Intensität gesprochen, aber zurück, um wie man den Trainingsplan jetzt aufbauen kann. Also zum einen musst du halt auch schauen, also ich mache es so, ich habe eine A-Serie, ich habe eine B-Serie, ich habe eine C-Serie an Übungen. Das heißt, so kategorisiere ich im Prinzip die Übungen. Meine A-Serie ist sozusagen der Prime Lift, das heißt, das ist die Übung, wo ich primär stärker werden will. Das sind meistens Grundübungen, also Kniebeugen, Kreuzheben, also verschiedene Variationen davon. Es muss nicht immer die klassische Kniebeuge oder das klassische Kreuzheben sein, aber das ist einfach, die Amis sagen dazu, Bang for your buck Exercise. Das heißt, die Übung, dass wenn wir da richtig gut werden, wir wahrscheinlich am meisten rausholen. Das ist so die A-Serie und es sind im Unterkörpertraining meistens eine Übung, im Oberkörpertraining meistens zwei Übungen. Das ist zum Beispiel sowas wie Klimmzug und Bankdrücken oder Schulterdrücken und was weiß ich, Dips. Also wie auch immer. Und dann bei
also alle Übungen, die bisschen mehr als nur einen Primärmuskel belasten, sondern schon aufs System auch mehr das System auch eher ermüden können, wenn man sich da ein bisschen überschätzt. Ne?
Genau.
Also Grundübungen also vor allem.
Wir wollen eine Trainingseinheit immer von komplex und schwer zu einfach und isoliert aufbauen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt anfange, als Beispiel mit Beinbeuger, Beinstrecker,
Bizeps Curls.
Also alle einfachen Sachen, isolierten Sachen und dann quasi in sowas wie Kniebeugen gehe, dann habe ich hier einfach, ich bin schon einfach deutlich mehr vorermüdet. Aber ich brauche ja für Kniebeugen mehr Stabilisation, ich brauche mehr Energie und dadurch verringere ich quasi meine Leistung in der Kniebeuge und habe einen geringeren Trainingseffekt in der Hauptübung, wo ich ja eigentlich stärker werden möchte oder stärker werden sollte. das heißt, da einfach mal schon mal gucken, okay, die Übungsreihenfolge. Das ist schon mal wichtig. Und da natürlich muss man auch wissen, okay, was ist der Unterschied zwischen der Kniebeuge und dem Beinbeuger? Warum sollte in der Regel der Beinbeuger nach der Kniebeuge kommen? In den meisten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen. Dann haben wir Wiederholungszahlen. Also auch hier muss ich dann einfach wissen, was ist mein Ziel? Und welcher Wiederholungsbereich sorgt für welche Anpassung? Im Training ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was das Ziel ist, damit ich den notwendigen Trainingsreiz wählen kann. Das ist auch übrigens das allerwichtigste Trainingsprinzip. Das ist das Prinzip der Spezifizität. Wow. auf jeden Fall. Und dieses Prinzip besagt halt eben, dass wir genau diese Adaption erreichen werden für den Reiz, den wir setzen. Ganz, ganz einfach ausgedrückt, wenn ich jetzt joggen gehe, setze ich genau einen komplettlichen gegenteiligen Reiz, als wenn ich jetzt Krafttraining mache. Ne, das heißt, joggen wird eine komplett andere Anpassung bewirken als Krafttraining. Dementsprechend, wenn ich Muskeln aufbauen will, muss ich Krafttraining machen. Wenn ich eine andere Anpassung will, eher eine metabolische, dann joggen. Und das ist einfach, was viele Leute nicht so ganz verstehen. Aber dafür gibt es halt diese Trainingsprinzipien und das ist auch ein sehr guter Guideline. Das heißt, Wiederholungen, also wir können zwar von 1 bis 30, theoretisch ist alles dabei, es gibt aber trotzdem einfach Wiederholungsbereiche, die besser geeignet sind als andere. Also ich zum Beispiel, ich gehe eigentlich sehr, sehr selten über 15 Wiederholungen, weil es einfach meiner Meinung nach Quatsch ist. Danach hast du keine geilen Muskelreize mehr. Also du musst halt so viel Volumen machen und das können die meisten auch einfach nicht tolerieren. So, dann hast du, also das heißt, das ist Wiederholung. Und Wiederholung auch, ist wichtig vielleicht zu erwähnen, geben sozusagen die restlichen Parameter so ein bisschen vor. Mhm. Weil anhand der Wiederholungen, dann hast du quasi die Sätze. Sätze und Wiederholungen sind auf einem umgekehrten Kontinuum. Das bedeutet, je mehr Wiederholung ich habe, desto weniger Sätze. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Satzschema wähle wie 10 bis 12, werde ich meistens nicht über 4 Sätze drüber gehen. Wenn ich jetzt aber ein Wiederholungsschema habe von, lass es 3 bis 5 sein, kann ich auch hoch auf 7 Sätze gehen.
Aber dann ist das, dann sind die Tempi wichtig, ne?
Genau, und dann kommt nämlich der nächste Faktor und das ist das Tempo. Das heißt, wie schnell oder wie langsam habe ich eine einzelne Phase von einer Bewegung. Mhm. Beispiel Kniebeugen. Ich habe einmal die exzentrische Phase, das ist, wo ich das Gewicht runterlasse und dann habe ich quasi da nochmal eine Pause und dann habe ich die konzentrische Phase, das ist da, wo ich das Gewicht überwinde, also wieder hochkomme. Mhm. Und klar, auch hier, je nachdem, also so ein klassisches Beispiel ist ja dann 3-0-1-0. Das heißt, ich lasse bei der Kniebeuge das Gewicht 3 Sekunden runter, habe unten 0 Sekunden Pause und komme wieder in einer Sekunde hoch. Aber ich kann jetzt auch zum Beispiel 7-6-1-0 machen. Das heißt, ich komme 7 Sekunden runter, halte unten 6 Sekunden, komme in einer Sekunde wieder hoch. Das verändert natürlich alles, genau. Und das ist halt hier auch, das Tempo, auch hier ist einfach eine super wichtige oder ein super wichtiger Parameter, weil ich hier halt dann den Reiz komplett verändern kann wieder. Mhm. Ne? Das wird ja auch dann wieder das Gewicht beeinflussen, was ich da dann überhaupt nehmen kann und dementsprechend auch was für eine Intensität und so weiter und so fort. Mhm. Dann haben wir Pause. Ne? Auch hier super wichtig, habe ich eine vollständige Pause, habe ich eine nicht vollständige Pause. Das heißt, eine unvollständige Pause wäre, ich gebe meinem Körper nicht die Möglichkeit, wieder komplett so Sachen wie Kreatinspeicher aufzufüllen und so weiter und so fort. Ne? So, und das wird dann natürlich auch einen anderen Reiz wieder setzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache wie, also gibt es dann Leute, die sagen, ich bin ungeduldig, ich mache immer nur 60 Sekunden Pause. So, und damit wirst du dann zum Beispiel auch dafür sorgen, dass du eben nicht alles aus jedem Satz oder auch jeder Wiederholung rausholen kannst, ne? Weil die Ermüdigkeit sammelt sich schneller
an. Wird ja sehr metabol, ne? Es wird sehr viel produziert. Ja.
Richtig. Ne?
Und sehr viel ausgeschieden. Ja.
Absolut. Ja. Ne? Du hast dann einfach wieder einen mehr metabolischen Reiz, der einfach andere Anpassungen bringen wird, als wenn ich mir jetzt zwei Minuten Pause gebe und dann wieder Vollgas den nächsten Satz mache. Ne?
Man wird auch ein bisschen, wenn man metaboler trainiert, dann steigert man sich ja nicht so krass, weil man instabiler wird, weil man einfach die Power nicht mehr hat, ne? Weil einfach dein Stoffwechsel einfach... Du kommst nicht einmal so richtig zur Ruhe. Also manche Menschen haben ja so krass Herzrasen, wenn die 60 Sekunden Pause gemacht haben. Die kommen mit dem Puls ja gar nicht runter. Und ich bin ja auch gar nicht so irgendwie der... ich mag auch eigentlich große Pausen, aber manchmal, ne, wegen dem Trainingsreiz, da mache ich auch mal so ein, zwei metabole Phasen. Da merke ich auch so, Alter, diese von 60 Sekunden auf 45 Sekunden, das ist ein Quantensprung. Das ist kommt auf die Übung an, aber es ist ein Quantensprung. Aber bei Kniebeugen zum Beispiel tot. Also... Wenn du dann auch, gut, Leute, dann kommt es natürlich auf eure Trainingsintensität ein innerhalb des Satzes. Wenn du natürlich irgendwie 25% deines Körpergewichts irgendwie Kniebeugen machst und dann 45 Sekunden Pause, dann ist natürlich dein Nervensystem noch eventuell bereiter weiterzumachen, als wenn du schon bei 90% deines Körpergewichts bist oder 100%. Aber Pause ist mega wichtig, Mann. Pause ist mega wichtig.
Absolut. Und auch hier, ne, es ist wieder einfach die Überlegung, was will ich erreichen? Das ist, wie du gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt kurze Pausen habe, ist der Reiz einfach ein ganz anderer. Wenn ich jetzt zum Beispiel was wie Tri-Sets mache oder Giant-Sets, ne, wo ich drei oder vier Übungen direkt hintereinander mache, also da fliegt dir die Pumpe quasi aus dem Körper raus, ne, weil die so am Pumpen ist und du merkst einfach, okay, das ist was komplett anderes, als wenn ich mir wirklich 2 Minuten Pause zwischen den Sätzen gönne. Und auch hier wissen wir halt einfach, für optimalen Muskelaufbaureiz ist eine längere Pause einfach besser.
Ja.
So, das heißt, nicht kürzere Pausen sind schlechter, außer wenn das Ziel Muskelaufbau ist, ne, so, oder optimaler Muskelaufbau, oder maximaler, sollte ich vielleicht sagen. Ich muss einfach immer wissen, was ist mein Ziel und dementsprechend alle Parameter halt darauf ausrichten.
Also es ist schon eine Mischkalkulation, ne? Also es ist erstens ganz wichtig, was wollt ihr, also was ist das Ziel? Und was sind die Mittel, die wir haben? Trainieren wir 3 bis 4 Mal die Woche? Ja, oder trainieren wir nur 2 Mal die Woche? Und trainieren wir eine Stunde? Haben wir nur eine Stunde Zeit? Wie ist unsere Trainings- und Bewegungserfahrung? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Und es kommen noch so, glaube ich, so 1-2 Faktoren dazu, die sind sehr schwer für eine Person, einen perfekten Trainingsplan zu erstellen oder einen optimalen Trainingsplan, weil zum Beispiel eigene Wahrnehmung von Disbalancen ist immer so schwer, ne? Einfach auch wegen Ego, auch zu sagen, ja, okay, ich gucke jetzt erstmal, dass ich meine Kniegelenke stärke oder meinen Unterrücken, ja, dass ich einfach mehr in der Streckung bleiben kann, dass ich da ein bisschen stabiler bin. Und weil halt das Ego auch so quasi das Ziel ja immer ungeduldiger will. Also will man diese anstrengenden oder intensiveren Trainingsphasen vorziehen. Und da muss man halt einfach Respekt haben gegenüber dieser Trainingsmathematik, die halt aufeinander, diese Formeln, die aufeinander halt aufbauen. Ne? Es ist halt wie beim 1 plus 1. Erst rechnet man ja Addition, dann Subtraktion, dann Subtrahierung, dann kommt erst Multiplikation, dann kommt erst Dividieren und nicht umgekehrt. Ne? Also beim Training ist das ja genauso irgendwie.
Also ja, safe. Ich erkläre es den Leuten immer so, wenn wir jetzt zum Beispiel, also wir stellen uns vor, wir haben jetzt diese Trainingsparameter. Ne? Also da gehören jetzt zum Beispiel so Sachen wie Reihenfolge der Übung dazu, auch Übungsausführung. Also weil, ne, je nachdem, wie gut ich eine Übung ausführe, auch ob ich sie am Kabelzug oder mit freien Gewichten ausführe, spielt ein Unterschied. Weil die Belastung, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, die Belastung auf einen Muskel, wenn jetzt Seitheben als Beispiel nehmen, auf den Schultermuskel, wird anders sein, wenn ich sie am Kabelzug mache, als wenn ich sie in der Kurzhantel mache. Die Belastung wird die Übung wird den Muskel an einer anderen Stelle mehr beanspruchen. Auch hier das Tempo. Wenn ich beschleunige, also raus explodiere, dann ist der schwerste Punkt unten, weil ich schaffe ja dann Momentum und dann wird es oben quasi am leichtesten. Ne? Und das sind alles so Sachen, die hat man meistens gar nicht auf dem Schirm, aber die spielen insgesamt eine Rolle. Dann haben wir natürlich Wiederholung, Satzzahl, Tempo, Pause, Dauer der Session, auch Übungsauswahl. Und wenn wir uns jetzt mal diese ganzen Parameter ansehen, und dann legen wir die alle quasi, haben wir sie auf so einem Regulierungsboard, muss uns einfach bewusst sein, dass wenn wir einen verändern, müssen sich auch die anderen verändern.
Systematisch, ja.
Systematisch, ne? Also weil wir sagen, okay, wir wollen 100% von einem optimalen Trainingsplan haben, sondern wenn ich jetzt meine Wiederholungen hochschraube zum Beispiel, muss sich Tempo, Pause und Satzzahl verändern, ne? Und so ist es halt, dass, und das verstehen auch wieder viele Leute nicht, wir müssen das gesamte Bild angucken und hier dann einfach schauen, okay, stimmt das, was ich mache? Also von einer Übung erstmal, passen diese Parameter zueinander, dann passen die Übungen zueinander, dann passen die Trainingssessions zueinander, das heißt, wenn ich jetzt viermal die Woche trainiere, macht das alles Sinn? Und dann habe ich ja quasi wieder meinen Mikrozyklus, ne, wenn ich jetzt eine Woche habe, und dann gucke ich, macht das in 4 Wochen Sinn? Und dann gucke ich, macht das wieder im größeren Bild Sinn. Ne? Also das heißt, es ist nicht einfach, ich mache random Übungen und dann passiert schon was. Klar, als Anfänger ja, aber wenn ich wirklich meine Zeit so effizient wie möglich nutzen will, gibt es da halt einfach sehr, sehr viel zu beachten. Ne? Und deshalb, ich meine, das ist auch so ein bisschen eine Sache, wo ich auch ganz ehrlich sage, das fuckt mich auch so ein bisschen ab an Social Media, wenn halt irgendwelche Schmock-Influencer da hingehen und sagen so, oh ja, Trainingsprogramm, und ich denke mir was so, was ist das?
Random, einfach random.
Ja, es ist einfach random,
Alter. Random. Einfach random. Also, es gibt, ihr braucht keine, das ist der einzige Beruf, bei dem ihr keine Ausbildung, keine Weiterbildung, keine Bildung benötigt, weil random, macht doch einfach alle 3x12, macht doch einfach ein bisschen Hit, macht doch einfach ein bisschen Tabata, Baklava und keine Ahnung, Ciabatta oder sowas.
Ciabatta, ja.
Ja, und was ist dann, gut, guck mal, so aus diesem Thema können wir einen nahtlosen Übergang in das andere nehmen, was die Frage kommt ja häufig jetzt auch bei dir. Daniel, also, ich will Muskel aufbauen, und aber im Kaloriendefizit, weil ich ja glaube, dadurch baue ich Muskeln mager auf und bin dann magerer gleichzeitig. Also ich will mager breit werden.
Ja, also noch ganz kurz zu der Trainingsplan-Geschichte. Ich habe auch bei mir auf Instagram einen Trainingsguide erstellt und hochgeladen, den findet man unter Guide, und da sind einfach alle Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, die sind da drin, nochmal zum Nachlesen, wo man sich einfach so ein bisschen entlanghangeln kann, aber wenn man sich den Guide durchliest, ne, ich meine, es ist einfach nur so ein bisschen, um zu zeigen, was es alles gibt, dann hat man vielleicht ein besseres Verständnis, oder ich hoffe mal, dass man danach ein besseres Verständnis hat als davor, aber diese Erfahrung, die kriegt man nicht, indem man ein Buch liest, auch nicht, indem man ein Seminar besucht, sondern das ist wirklich, ne? Deshalb auch hier an alle Leute, die wirklich daran interessiert sind, ihre Zeit so effizient wie möglich zu nutzen und schnell wie möglich von A nach B zu kommen, arbeite da mit jemandem, der das alles Jahre macht, was ich gerade gesagt habe.
Pamela Reif.
Ja, genau. Man wird damit einfach sehr viel Zeit sparen. nächstes Thema. Muskelaufbau und Kaloriendefizit.
Beste, Alter. Beste Traum, beste Vorstellung, die es gibt.
Es ist so geil, weil tatsächlich gerade in meiner gestrigen Fragerunde kam einmal diese Frage, wie baue ich am besten Muskeln auf und verliere gleichzeitig Körperfett? Und dann habe ich es einmal beantwortet und dann kam die Frage noch fünfmal. Ich denke so, hä?
Ich war's nicht. Mit meinen Fake-Accounts.
Ja, ich bin jetzt erstmal geblockt.
Ja. Also sollte man nicht grundsätzlich da, also ich würde folgende Sache hier vorab schon mal hinzufügen. Es kommt wirklich drauf an, ja, wenn man jetzt in die, wenn man jetzt in diese manuelle Messung geht, in so eine analoge Messung von Körperfettanteil, also zunächst einmal, alle Körperfettmessungen sind ja nur gute Schätzungen. Es gibt ja keine hundertprozentige Körperfettmessung. Dazu müsste man ja, wie die Pürzelbrüder sagen, einmal kurz aufschneiden, Fett von Muskel trennen und so weiter. Und daher sind das ja nur Schätzungen. Wenn wir jetzt aber einen Fall haben, was zum Beispiel PT-Kunden üblich ist, ne, wie bei mir, jemand, der 100 Kilo auf die Waage bringt bei einer Körpergröße von 1,80 Meter, ja, und mit 25% Körperfett. Dann fängt er an mit dem Training. Ja, er baut Muskeln auf, relativ, nimmt dabei 10 Kilo zu und Körperfett logischerweise ab. Aber das ist so ein bisschen komödienhafte Rechnung, weil es ist ja logisch, dass sein Körperfett sich irgendwo reduziert, weil wir ziehen ja Gesamtkörpergewicht ab, plus es wird trainiert, das heißt, das Gewebe verändert sich ja letzten Endes, wir greifen ja auch das Gewebe letzten Endes bei so einer Hautfaltenmessung und ich glaube, so die meisten, die diese Frage wirklich stellen und so ernst meinen, sind die, die schon einen gewissen Tonus haben und schon ein bisschen trainieren und diesen Wunsch haben, hey, ich will nicht meinen Umfang verlieren oder will weiter aufbauen an Umfang, aber gleichzeitig möchte ich meinen flachen Bauch unbedingt behalten, irgendwie meine 8-9%. Und da ist es, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, komplexes, weil auch Wolfgang Unsold hat auch mal in einem Podcast gesagt, es ist so fucking schwer, unter 10% zu bleiben und immer weiter aufzubauen. Es ist mega schwer, weil es immer, dein Körper wird immer penibler. Mit jeder Kalorien, mit jedem Nährstoff wird der Stoffwechsel immer penibler. Ja, und da hat er auch gesagt, es wäre halt nachhaltiger, lieber auf diese 9% zu verzichten, weil es später im Umkehrschluss, in der Schlussrechnung, ist es nachhaltiger, dann wieder einen kleinen Cut zu machen und das runterzuziehen. Also wie siehst du das da?
Ja, also zwei verschiedene Sachen. Und zwar, also ich kriege die Frage tatsächlich meistens von Frauen, die wirklich jetzt so schon ein bisschen in der Fitness-Journey drin sind, aber da jetzt wirklich sagen wollen, nee, ich will Muskeln aufbauen und Körperfett reduzieren, so quasi das Beste von beiden Welten, und zwar gleichzeitig und am besten gestern. Das heißt, dieses Thema ist halt sehr, sehr schwierig, weil, also wir können Muskeln aufbauen und gleichzeitig Körperfett reduzieren. Allerdings in einem sehr, sehr kleinen Maß. Außer, wenn ich komplett Anfänger bin. Weil dann ist es das, was du gerade gesagt hast. Ich bin eine Person, bin sehr untrainiert und ich reagiere halt sehr, sehr schnell und sehr einfach auf Muskelreize, auf Trainingsreize, sorry. Das heißt, ich werde Muskeln aufbauen und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach meine Ernährung ein bisschen umstelle, ein bisschen weniger esse, vielleicht ein bisschen mehr bewege, werde ich auch gleichzeitig verlieren. Ne? Und hier ist nämlich ganz, ganz wichtig zu verstehen, eine Körperfettreduktion ist ein energieabhängiger Prozess. Das bedeutet, es läuft einfach auf einem anderen Kanal. Wenn ich jetzt weniger esse, also weniger Energie zu mir nehme oder mich vielleicht mehr bewege und deshalb mehr verbrenne, werde ich, weil ich ein Energiedefizit schaffe, werde ich überschüssige Energie los. Muskelaufbau funktioniert aber auf einem anderen Weg und zwar einfach über Signale. Ich mache einen Trainingsreiz und dann kann ich quasi eine Muskelaufbau-Adaption quasi erzeugen. Allerdings, auch hier, ich brauche ja Rohstoffe dafür. Ich kann ja nicht Gewebe aus nichts machen. Wenn ich deutlich mehr Speck habe, dann kann ich hier ein bisschen von switchen, übernehmen. Aber das geht halt eben, wenn ich als Anfänger anfange oder halt wenn nach einer ganz, ganz langen Trainingspause, weil verletzt oder was auch immer. So, das gesagt, ist es nicht optimal, überhaupt nicht optimal, Muskeln oder aufzubauen in einem Defizit. Abgesehen davon, dass es halt auch nur zu einem gewissen Grad bei einer gewissen Gruppe von Menschen funktioniert. Also, das heißt, man sollte sich überlegen, was ist jetzt erstmal mein primäres Ziel? Bin ich vielleicht schlank, aber halt, also es gibt ja, ne, Leute, die sind recht schlank, haben aber trotzdem sehr oder einen recht hohen Prozent Körperfettanteil. Das ist einfach dieses klassische Skinny-Fett zum Beispiel. Also ich bin schlank, habe aber trotzdem viel Körperfett. Dann kann ich anfangen, einfach ganz normal Muskeln aufzubauen. Ich würde dann auch an den Kalorien erstmal einfach auf der Baseline bleiben. Das heißt, was mein normaler Tagesverbrauch ist, dann sagen wir mal, ich rechne aus, ich verbrauche am Tag 1900 Kalorien, dann ist erstmal das, mach Muskelaufbau. Damit wirst du super fahren. Wenn ich jetzt aber 25 Kilo zu viel habe, dann wäre der Schritt, den ich jetzt meistens vorschlagen würde, Krafttraining, weil du wirst trotzdem ein bisschen Muskeln aufbauen, aber dann natürlich Kaloriendefizit. Dann liegt aber der primäre Fokus erstmal auf der Körperfettreduktion, nicht auf dem Muskelaufbau. Bei dem anderen Beispiel, das erste, da liegt der primäre Fokus dann erstmal auf Muskelaufbau. Und wir werden ja, wenn wir jetzt, sag ich mal, ne, also schlank, aber einfach mehr Körperfett haben, wird diese Körperkomposition sich verändern. Wir werden mehr Muskeln aufbauen, trotzdem gleichzeitig auch Körperfett ein bisschen reduzieren. Ne? Das heißt, man muss einfach auch hier gucken, wo stehe ich gerade und was ist mein primärer Fokus. Und dann auch wieder hier, wenn wir das Prinzip der Spezifität anwenden möchten, darauf das meiste ausrichten. Ne? Entweder Körperfettreduktion oder Muskelaufbau. So, und dann das zweite, von was du gerade gesprochen hast, ist jetzt quasi so ein Lean Bulk. Ne? Das heißt, ich bin schon recht lean, also mager definiert, wenn man so möchte, und will jetzt aber Muskeln draufpacken, ohne dabei Körperfett zuzunehmen. Und da ist es genau das, was du auch gesagt hast. Ne? Du wirst automatisch irgendwann immer mehr Körperfett zunehmen. Ne? Du kannst nicht einfach unendlich lang diesen Lean-Bulk machen. Bei der einen Person funktioniert es ein bisschen besser, bei der anderen ein bisschen schneller Körperfett zu. Aber der Punkt wird trotzdem kommen, wo du dann halt einfach irgendwann ein bisschen mehr Körperfett hast. Mhm. Allerdings auch hier, wenn wir jetzt hier von 12-13% reden, du siehst ja dann immer noch richtig gut aus. Ne? Ja. Also das muss ja erstmal dir klar sein. Und dann hast du halt das Thema, also dieses, was halt passiert wird in der Aufbauphase, dass irgendwann das Nutrient Partitioning sich verändern wird. Ich weiß leider nicht, was auf Deutsch heißt, aber die Bedeutung davon ist, dass halt, wo dein Körper die Nährstoffe hinschiebt. Ne, weil auch hier, je mehr Körperfett du zunimmst, desto mehr wird der Körper auch irgendwann dazu tendieren, mehr Energie in die Fettzellen zu schieben. Ne, weil der Körper denkt ja immer langfristig auch ein bisschen in Überlebensmodus.
Ökonomisch.
Genau. So, das heißt, was man dann hier macht in der Regel, ist dann zum Beispiel sowas wie ein Mini-Cut. Ne, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt in der Aufbauphase, weiß nicht, vielleicht 6-8 Monate, und ich merke aber jetzt so langsam, jetzt nervt mich ein bisschen, dann kann ich sowas wie einen Minicut machen. Also ein Minicut ist quasi eine kurze, aggressive Diät, 2 bis 6 Wochen, wo ich wirklich schnell reingehe, aggressiv diete und schnell wieder rausgehe. Das hat absolut nichts mit nachhaltiger Körperfettreduktion zu tun, sondern es ist einfach nur ein Tool, was wir quasi verwenden können, um dann halt eben dieses Nutrient Partitioning wieder zu verbessern. Weil wenn wir jetzt diese Minicut-Diät machen, verbessern wir auch wieder die Insulinsensibilität. Ne? Wir nehmen ja auch ein bisschen Körperfett wieder ab. So, und dann können wir auch wieder weiter...
Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Minicut, wenn du sagst, ist es so aggressiv und provokativ für den Stoffwechsel, dass bei gewissen Menschen die Muskelmasse...
Nee.
Sicher?
Nee. Ja. Also wenn du es gescheit machst... Ne, so
klar, wenn du halt... Du trainierst trotzdem richtig durch.
Du trainierst trotzdem hart. Ne? Okay. Du guckst, dass du also klar... Aber wie in jeder Diät... Training bleibt gleich oder also ne, weiterhin ordentlich trainieren und Eiweiß geht natürlich hoch.
Klar, immer
also wie bei in der jedem Diät. Genau. Und dann erhältst du eigentlich in der Regel Muskulatur echt.
Pi mal Daumen oder prozentual gesehen, wie viel macht man so in der Regel bei einem Minicut an Defizit?
Also ich würde in der Regel, 35% Diät Minimum.
Was?
Also 35% Cut, ja.
Stabil, Alter.
Ja, es ist
stabil. Alter, das wären bei mir über 1000 Kalorien schon.
Ja, ja. Also ich hatte jetzt letztens einen Kunden, der ist in Urlaub gegangen. Ja. Und also der ist auch im Aufbau gewesen. Und dann haben wir 4 Wochen vorher einen Minicut gemacht. Und ich glaube, der war bei minus 1400 Kalorien. Müsste mal gucken.
Wie war sein Training so mental und so? Also,
gut, aber der ist halt auch, das ist ein, also der ist halt, der macht es ernst. Also ich meine, der ist kein Bodybuilder, aber der
Der hat Ambitionen.
Der hat auf jeden Fall Ambitionen. Okay. Genau, der hat einfach Bock, der geht auch in das Gym, wo ich ihm sage, okay, wir brauchen das und das Gerät. Also dann fährt er hier im Umkreis genau in das Gym, wo es die Geräte geil gibt. Also ne, das, dann natürlich, das macht dann auch Spaß, mit so, so Leuten zu arbeiten. Mhm. Aber ja, ich meine, da ist ja auch vollkommen klar, dass das...
Ey, ein Kunde von mir hat auch seinen Maledivenurlaub, der ist gerade auf den Malediven, Greetings America, nach seinem Gym gebucht. Ohne Scheiß, der hat so ein richtig geiles Gym gefunden und der hat mir so ein Bild geschickt, voll ausgestattet. Geil, finde ich voll cool, Mann, sowas, echt.
Ich auch.
Ich finde sowas richtig cool. Also Props an euch nochmal, wir schicken euch nochmal hier aufs Haus 2 Packungen Y-Food.
Oh, Mann.
Okay, interessant, Minicut.
Ja,
Mein Coaching steht noch an, ne?
Ich warte auf dich,
wie so ein ungewolltes Tinder-Date.
Ja, ich warte auf dich, du musst den ersten Schritt machen.
Ich habe, also die Fotos, die ich dir dann schicke von meinem Oberkörper, wie so ein Dickpick von meinem Körper, möchte ich bitte auch vorher unterschrieben bekommen, dass du meine Love-Handles nicht weiterschickst.
Wir machen es so, wenn du dir die Zwischenziele erreichst, kommen die Bilder nicht an die Öffentlichkeit. Aber wenn du...
Nee, ich bin voll offen für so einen Journey, Mann. Ich gehe damit offen. Ja, okay. Nice. Und ja, würdest du sagen, generell Cuts affektieren auch die Regeneration stark oder erst ab einer bestimmten Zeitspanne, wenn du so lange im Cut bist zum Beispiel?
Klar, also, aber auch hier gibt's einfach individuell Unterschiede. Also meistens ist es so, du fängst an mit Mini-Cut, merkst die ersten 3, 4, 5 Tage schon so, oh krass, okay, ich esse deutlich weniger, Körper passt sich aber wieder an. Aber auch hier, ne, so manche merken dann nach 4 Wochen so, oh fuck, Alter, ich kann immer. Oder ich muss halt Volumen, Intensität runterfahren. Andere fahren eigentlich eine Zeit lang damit echt ganz gut. Das ist, und deshalb auch hier, du brauchst eigentlich jemanden, also entweder du kennst dich selber sehr, sehr gut damit aus, oder du hast halt jemanden, der... Regeln, also das mache ich ja auch zum Beispiel, ich check ja wöchentlich Biofeedback-Markup, das heißt, wir checken einfach gewisse Sachen und schauen, wie geht's dir, ne, auf verschiedenen Leveln, und anhand dessen passen wir immer Kalorien und Trainingsintensität an. Und das heißt, da sehen wir dann auch, okay, wenn du unter einen gewissen Score fällst, okay, Deload, ne, oder Refeed oder wie auch immer, also Deload dann quasi Trainingsvolumen nach unten fahren oder Intensität. Und bei dem Refeed dann halt irgendwie Kalorien mal hochschrauben oder beides zum Beispiel, je nachdem. Und das macht da einfach, also empfehle ich auch jedem, der einfach für sich selber mal ein bisschen da mehr Kontrolle haben will, regelmäßig da das Biofeedback zu checken. Wie geht's mir? Wie bin ich von der Energie, Trainingsmotivation, Laune, Schlaf und so weiter?
Ich stelle dir mal jetzt ein paar Fragen. Warte, ich mache jetzt noch so ein extra Aufnahmegerät auf. Ja. Du hast natürlich das Recht, die Fragen
zu schweigen. Du hast das Recht, den Schnauzen zu halten.
Den Schnauzen zu halten. Nee, ich stelle dir mal ein paar Fragen, damit wir ein paar kurze und knackige Antworten bekommen. Das triggert ja sowieso in die Zuhörer oder die Zuhörerinnen immer. Die ZuhörerInnen. Und zwar, und du antwortest immer so kurz, wie es geht. Alright?
Das ist immer schwierig, I tried.
Ja. Daran erkennt man, ob du wirklich ein cooler Dude bist oder nicht, wenn du kurz und knackig antworten
kannst. Ob du ein guter Mensch bist oder nicht.
Ob du ein guter Mensch bist.
Okay, hau raus.
Was ist der allerwichtigste Faktor für Regeneration?
Schlafen.
Brutal. Was ist der allerwichtigste Nährstoff?
Protein. Also Makronährstoff.
Makronährstoff, genau. Was ist der allerwichtigste Mikronährstoff?
Magnesium.
Welche Übung ist pauschal empfehlbar am geilsten? Also am besten. Für jedes Geschlecht, oder?
Ja, immer. Ja,
immer.
Nein, oder Tibialis Raise.
Welche Übung hat den größten Effekt auf den Körper? Kreuzheben oder Kniebeugen? Lass mir wenigstens ein Ultimatum machen.
Ja, Kreuz. Wahrscheinlich Kreuzheben.
Stabil. Wollte ich hören, weil ich schwach in der Kniebeuge bin.
Okay. Das ist gut zu wissen, das heißt, ich weiß schon, was ich dir in den Plan einbaue.
Scheiße. Okay, Flüssigmahlzeiten, ja oder nein?
Fuck no.
Okay, Proteinshakes als Snacks über den Tag verteilt.
Ausnahme. Als Ausnahme.
Maltodextrin oder Whey? Wenn man lean ist, wenn man lean ist.
Wenn ich nur, also wenn ich lean bin, beides. Wenn nicht, dann nur Whey.
Lachs oder Thunfisch?
Lachs, Thunfisch ist Schwermetall belastet.
Und Lachs ist
Ein Lachs.
Lachslümmel belastet.
Ein Lachs ist halt ein Lauch.
Trizeps oder Bizeps?
Bizeps. Also,
Quadrizeps oder Beinbizeps?
Quadrizeps.
Ja. Letzte Frage. Wenn du die Wahl hättest zwischen, boah, jetzt kicke ich dich weg, Digga. Jetzt kicke ich dich weg. Daniel Aminati Fitnessprogramm. Kennst du den? Daniel Basmati?
Ja.
Ja? Daniel Basmati Fitnessprogramm, Detlef D.
Oh
Fitnessprogramm
je.
oder Pamela Reif? Du musst wählen, Digga. Du musst. Welches?
Daniel Basmati.
Nur weil er so aussieht, wie er aussieht, ne?
Na gut, safe. Ja gut,
Wenn wir
das
schon eine
Witzige ist, ja.
emotionale Entscheidung treffen, dann richtig.
Safe. Also Pamela Reif ist ja Quatsch. Aber das Witzige ist ja, dass diese ganzen, das war ja so eine Zeit lang hier, wo so Leute wie Ben Sattinger und Karl ist und sowas, die haben ja angefangen mit diesem Fitnessprogramm und dann gab es ja eine Zeit lang, wo auf einmal so jeder Promi gefühlt ein Fitnessprogramm rausgebracht hat. Ne? So Daniel Basmati, Detlef und da gab es ja eine ganze Reihe von Leuten. Wusstest du, dass die alle von derselben
Ja,
Firma.
von Red 7 GmbH Pro7, ja. Von Pro7, es war eine Gesellschaft von Pro7.
Ja,
Ich
okay,
habe
aber
das Impressum gesehen. Ja.
okay. Ja,
Sophia
mit.
Thiel, gleich, das
Ja,
waren ja alles
genau.
gleichzeitig. Sophia Thiel,
Ja.
I make you
Sexy.
spasti.com, dann Daniel Basmati, what the, wie hieß das? Ich mach dich krass. Und das
Weiß
waren ja alles diese richtigen 0815 RTL 2 Namen auch so. Ich
nicht.
mach dich krass.de. Das ist so.
Aber sie haben damit
okay.
Cash gemacht, Alter.
Natürlich
Sie
haben die
haben
damit
damit
Cash gemacht und dann irgendwelche
richtig Cash gemacht.
Transformationsfotos gepostet von Leuten, die vorher 200 gewogen haben und dann 150 so.
Ja.
Und dann, ja, aber ich meine, die haben ja nie, muss man auch ehrlich sagen, die haben ja nie damit geworben, dass sie professionelles Training oder, die haben ihn einfach nur damit geworben, hey, guck mal, ich bin mega emotional, ich mache dieses Programm und bla. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Daniel Asmati, ey, ich kann seinen Namen nicht, Daniel Aminati, safe schön mit Gewichten eigentlich trainiert, ja, safe, und auch mal ein bisschen nachgeholfen hat, weil einfach, es gibt so ein paar Merkmale, ne, wenn man nicht so ein Bodybuilding-Fitness-Lifestyle führt und nur so ein bisschen Training macht, aber ein Deltoid hat, als wären zwei Tumorköpfe vorhanden in den Schultern. Ja, auf jeden Fall, gut, die haben es gut verkauft, Business haben sie gut gemacht. Keiner wirft denen vor, dass die da irgendwie gesagt haben, wir verkaufen professionelles Training. Dennoch
Ich
absoluter
glaube nicht mal, dass der
Scheiß.
gestopft hat.
Eine Zeit lang meinst du nicht?
Glaub nicht. Also wenn er gestopft hat, dann war da sein Training richtig kacke. Weil ich meine, klar, der ist
Oder
in
der Stoff
Shape.
war scheiße.
Oder der Stoff war scheiße. Aber
Nein.
der ist auf jeden Fall in Shape. Ich gucke mir
Ja.
gerade ein Bild von ihm an. Aber der ist jetzt nicht crazy.
Nee, ne?
Nee.
Nicht so Rich Piana
Also
Style.
es ist gut. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, kann man nichts sagen. Aber also dann würde ich.
Weißt du, was noch am lustigsten ist an der ganzen Geschichte? Dass Kathi Hummels, kennst du die Frau von Hummels? Klar.
Ich kenne Hummels, ich
Ja, die hat jetzt auch ein Fitnessprogramm. Ey, sorry, ne? Ich will keinem zu nahe treten oder so, ne? Aber warum denkt jede reiche Promi-Hausfrau, die offensichtlich ein Unterernährungsproblem hat, eine Essstörung hat, anderen Frauen zu sagen, wie sie sich zu ernähren haben und wie sie Sport zu machen haben, nur weil sie mit ihrem Skinny-Körper irgendwas suggerieren, diesen Frauen. Warum? Ich verstehe, wo kommt dieses Phänomen her? Ist es ein
Hype,
psychologisches Ding?
Hype,
Also,
Hype.
Schatz, ich habe nichts zu tun, Hummel, Schatz, ich habe nichts zu tun, kannst mir ein paar hunderttausend Euro für mein Fitnessprogramm geben und das launchen wir zusammen und dann machen wir mehr Geld draus, denke ich
Sagt
mir
dir,
so.
Mann, die Fitnessszene ist die krankste Szene von allen.
Voll,
Wenn ich.
weil es halt sehr oft um Ästhetik geht. Und Ästhetik ist eine gestörte Szene, Alter. Ob es jetzt Beauty-Produkte sind, ob es Chirurgie ist, ob es Fitness ist, ob es Self-Care-Ästhetik ist. Es gibt ja auch diesen, ich habe gestern einen richtig nicen Beitrag gelesen von einem Ernährungspsychologen und einer Verhaltenspsychologin, die so ein bisschen so die Dekaden erforscht hat an Verhalten in Korrelation mit Werbung und Werbe, also so mit Konditionierung der Menschen. Und das habe ich gelesen in Bezug auf Flüssigmahlzeiten. Ne? Warum Mensch, wo kommt der Hype von Flüssigmahlzeiten her und so weiter. Und er hat auch gesagt, irgendwie, es ist ja letzten Endes, ist das ja alles nur Konditionierung. Es ist ja, wir sind in einem Hype von Superfoods, Super Selfcare, Super Selflove, aber gleichzeitig kippen wir uns die krassesten chemischen Produkte rein, weil sie irgendwie halt durch diese Selfcare-Marketing-Kampagnen immer vermarktet werden. Und der Mensch konsumiert mittlerweile nur noch aufgrund von Vertrauenswürdigkeit der Werbungen oder der Reputation von diesen Personen, die diese Werbung machen. Hashtag Influencer. Und das finde ich halt abartig, dass Influencer gesundheitsassoziierte Produkte vermarkten von irgendwelchen Firmen, obwohl sie selbst von der Gesundheit gar keine Ahnung haben. So, ne? Geschweige denn halt von Ernährung und so weiter. Und deswegen sind so Firmen wie Y-Food und Huhn und so Schrott. Die sind Schrott, weil sie nur Leute nutzen, die irgendwie Reichweite haben, um das verkaufen zu können. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wie wenn ich einen McDonald's-Coupon einfach in sozial schwächeren Gebieten verteile und weiß, ey, da ist die Quote hoch, dass die diese Coupons wieder in den Laden bringen und daraus wir Geld gewinnen. Ne, das ist halt einfach nichts anderes als betriebswirtschaftliches Arbeiten. Und dieses ganze, oh, jede Prominente macht irgendwie jetzt ihr eigenes Programm, wo ich mir denke, Alter, was geht mit dir ab? Was ist das für eine Beleidigung an uns, Alter? Ohne Scheiß, ich fühle mich manchmal echt beleidigt, Mann.
Ey, so, ich fühle mich echt. Die Sache also, ist halt die, welche zwei Sachen verkaufen sich, oder anders, welche zwei Dinge bringen uns am meisten formuliere ich die Frage. Weil mit dem Risiko, dass man es jetzt nicht wirklich versteht, aber welche zwei Dinge sind für uns als Mensch. Nee, das ist auch Quatsch, weil das kann man falsch verstehen. Fuck, okay, ich sag's einfach, wie es ist. Geld und Sex.
Ja.
Das sind die zwei Themen, die uns am meisten catchen.
Instagram funktioniert auch nur deswegen.
So, und das heißt, wenn dir jetzt sagt, get rich quick, ne? Hier NFT, bestes Beispiel, hier gibt's wieder einen Haufen krasser. So, was glaubst du, wie viele Milliarden gerade mit NFTs?
Ja, weil es eine Masse an Idioten gibt, die denkt, oh, ich kann damit in kurzer Zeit Millionär werden. Nein, kannst du nicht. Ja,
du kannst.
Der Hype, aber sobald jeder davon weiß, ist ja die Wahrscheinlichkeit, der Markt ist ja irgendwie übersättigt, die Wahrscheinlichkeit so gering und dann macht man so Nonsense-Entscheidungen. Ne? Die mit Bitcoin Millionär geworden sind, sind ja die vor ein paar Jahren investiert haben, weil Bitcoin ist ja nicht exponentiell in dem Sinne hochgegangen. Ja, auf 5 Jahre gesehen ist es exponentiell hochgegangen, aber nicht auf einem Jahr.
Richtig, ne? Ja? Und das ist ja genau dasselbe. Also auch hier, du sagst einfach hier, okay, ich habe jetzt einen NFT-Account, Leute, kauft das, ihr werdet reich, ne? So, und dann kriege ich von dem NFT-Holder kriege ich ein paar Millionen rein. Und genau, aber es ist, wie du gesagt hast, ne? Gehirn schaltet aus und ich treffe eine Impulsentscheidung.
Genau, weil deine Bedürfnisse, deine emotionalen Bedürfnisse Überhand gewinnen über dein sachliches Denkvermögen letzten Endes. Und wenn ich dir aber sage, guck mal, Daniel, du kannst dort irgendwie 100% deines Geldes verlieren, aber du könntest 300% in 5 Monaten Gewinn machen. Oder ich gebe dir die Garantie, dass du ein Leben lang jedes Jahr 10.000 Euro geschenkt bekommst, einfach so, aber du musst dich 10 Jahre gedulden erstmal, zum Beispiel. Dann nehmen die Leute meistens emotionalisiert, oh, ich brauche viel Geld, ganz sofort. Das ist halt auch dieses, ich möchte nicht viel machen im Leben, dieser Traum von, ich möchte nicht viel machen, ich möchte mit wenig arbeiten, viel Geld haben, ich möchte finanzielle Unabhängigkeit. Das ist halt der Traum von diesen Entrepreneurs, die Konzernchefs sind letzten Endes. Und dann lesen sich diese ganzen Jungen, auch teilweise auch Trainer mittlerweile, immer diese Instagram-Business-Floskeln durch und diese posten irgendwelche Warren Buffets, wo ich mir denke, Digga, das fucking Portfolio von Warren Buffett ist billionschwer und du nimmst ihn als Beispiel für dein Business und willst reich werden oder so. Absurd. Also das Thema Geld, Geschäft und Business und diese verzerrte Realität von selbstständigen Trainern oder Coaches finde ich mittlerweile echt traurig. Ich wünschte mir, die würden eher von Menschen lernen, die auf der gleichen Augenhöhe arbeiten, die hart arbeiten. Ne? Dienstleister müssen hart arbeiten. weil halt vieles nicht skalierbar ist. Genau, an dieser Stelle würde ich gerne nochmal für unsere Sponsoren Werbung machen. Einmal Eis.de, danke nochmal für die Zurverfügungstellung von den ganzen Dildos. Und genau, und an Toffifee, vielen Dank nochmal an unseren Glukose-Lieferanten.
What?
Was geht? Wir sind fertig, Mann.
Yes.
Wir sind ausgepowert.
Saft, das war richtig eskaliert zum Schluss.
Muss. Die Leute brauchen das.
Alright, dann ich gehe jetzt mal in den nächsten NFT-Talk.
Bitte. Ey, check dich jetzt gleich an wegen Coaching, ne?
Yes.
Okay. Freunde, danke, Leute. Vielen Dank. Gebt uns immer wieder Themen durch. Ja, ich hoffe, ihr habt schon geliked und bewertet. Schönen Tag an alle.
Schönen Tag. Aussehen, mach's gut. Bis dann.
Ciao, Diggi.
Bye. Ciao.